Signore Münch, alles gut? Er muss noch sein Zelt raus tun. Das ist eine gute Idee.
Du schmutzest nachher wieder, ja, beim Schneiden.
Ein lieber Freund von uns hat mir geschrieben, machst du eigentlich alle schriftlichen Eingaben mit Scribble und Inkamail? Also auch die wichtigsten Eingaben. Irgendwie bin ich gehemmt, meine Rechtschriften auf diese Art einzureichen. Verstehst du die Vorbehalte, die Kollegen von uns haben?
Ja, es gibt offenbar ein weniger gutes Gefühl, wenn man nicht das geile Postheftchen hat. Dafür hat man ein fancy PDF, das genauso gut ist.
Also die Aufbewahrung von diesen Sachen ist ja deutlich einfacher, wenn man digital verkehrt. Ich meine, also ich sehe den Vorbehalt, ich sehe einen Vorbehalt und das ist im Haptischen. Oder wir haben ja extra Briefpapier. Das macht schon etwas anderes, wenn ich das einschicke, dann weiss ich, dass die Qualität stimmt. Und die Gerichte können das ausdrucken. Die lesen das ja dann nicht am Bildschirm. Also die drucken es aus und dann ist das ein Stück weit meiner Kontrolle entzogen, wie denn das haptisch und visuell daherkommt.
Aber ich glaube, unser gemeinsamer Freund, von dem ich keine Ahnung habe, wer es ist, aber offenbar ein Freund, meint vermutlich, er hat ein ungutes Gefühl wegen der Fristenwahrung.
Aha, ich habe es jetzt nicht so verstanden.
Ja. Gut, ich hätte auch ein ungutes Gefühl, wenn ich mit Scribble würde signieren, ehrlich gesagt. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ich weiss nicht, wer mit Scribble signiert.
Ja, es gibt schon einige. Und bei Scribble ist halt das Problem, wenn ich es richtig mitbekomme, dass du das Urlatsch extern zur Unterzeichnung und dass in stetig Klardaten angeladen wird. Dass eigentlich müsste Scribble dann als Hilfsperson unter Geheimhaltungsverpflichtung nehmen. Und bei anderen Lösungen wird das lokal gehalten und es gibt an den Server, der Signaturserver, gibt es noch so einen Hashwert, der gesendet wird.
Also man muss sagen, andere, es gibt etwa 3 Anbieter momentan, genau, wo du etwas kannst abschliessen. Genau. Also die Auswahl ist nicht gross.
Ja, Swiss-ID mit UI wird jetzt endlich abgelöst und Swiss-ID mit W, aber es ist für mich die gleich unklare Technik wie mit Scribble. Also
was ist denn dort überhaupt das Problem? Wieso überhaupt die Ablösung?
Das weiß ich ja nicht.
Also ich meine, das ist ja so speziell, dass die einfach quasi den Betrieb wie einstellen, Kunden vertreiben, weil sie einfach sagen, der Vertrag läuft aus, gibt keine neuen mehr. Also haben sie das Gefühl, die Leute kommen wieder zurück?
Ja, das ist sehr ungeschickt. Ja.
Also ja. Wir werden es beobachten.
Jedenfalls kannst du ausrichten, also ich sehe überhaupt kein Problem, es ist sogar besser als voran, weil ich meine, woran hast du das am Assistent gegeben und der ist mit dem dann auf Post, oder? Und dann hast du eigentlich eine Bestätigung gebraucht, oft ein Foto, das du schicken musst, oder wirklich noch eine Bestätigung hast du wirklich gebracht und du hast die Verantwortung für Fristwahrung delegiert, aber bist ja gleich für die Delegation verantwortlich. Und jetzt machst du alles aus seiner Hand, du kommst die Abgabequittung über, du leihst sie ab.
Ja, vor allem,
es gibt ein besseres Gefühl, ganz im Gegenteil.
Es gibt ein besseres Gefühl. Und das geile Büchli, ja, dann hast du es nicht mehr, weißt nicht mehr, wo es ist. Sekretär oder die Sekretärin haben es mitgenommen und nicht mehr zurückgebracht. Also alles schon vorkommen.
Mhm. Umgekehrt, und das passt ein bisschen zu unserem heutigen Thema, hast du schon Entscheid von Strafverfolgungsbehörde elektronisch zugestellt bekommen?
Also ich mache auch mal, anfangs vom Strafverfahren, tue ich der Staatsanwaltschaft immer standardmäßig Mitteilung schicken, man darf mir digitale Entscheide und Sachen zustellen. Weil die sind ja an Zustimmungserfordernis heute noch gebunden. Genau. Was auch völlig absurd ist. Also wir dürfen digital einreichen, sie uns aber nur, wenn wir einverstanden sind. Und das teile ich standardmäßig mit. Und dann gibt es ein paar innovative Staatsanwälte, die dann mit mir rein per Inkamail, also per digitalen Transfer kommunizieren.
Also gut, das erlaube ich immer wieder, dass mit Inkamail kommunizieren. Die Frage ist, ob sie dir frisch auslösende Zustellungen machen.
Hast du das erlebt? Also auf der Stehe 1 hat es einige Staatsanwälte, die dem das rege nützen. Ja.
Das glaubt er nicht. Also schon, du machst noch mal die Annahme, oder? Als E-Gov einschreiben. Richtig? Mhm. Aber wie ist denn der Entscheid? Ist er digital signiert? Oder ist es einfach ein Scan mit der
Unterschrift? Ah, das stimmt. Ah, du meinst, ob sie digital signieren? Mhm,
ich glaube nicht.
Nein, also es ist dann von halb. Ja, sie machen es so halb.
Da könnte man sich mal fragen, vielleicht hast du ja mal
den Mut. Geh
doch mal schauen. Das war eine Fristenlösung.
Da kommt mir dein Fall in den Sinn, wo du ein Haftentlastungsgesuch per E-Mail gestellt hast und nachher der Haftrichter nicht darauf eingetreten ist.
Nein, per Fax damals noch.
Ja, aber du hast ja per E-Mail geschrieben.
Nein.
Und dann haben sie dir gesagt. Nein,
das war im Mail, das ist, wo wir zusammen angefangen haben, im 8. Per Fax, und dann haben sie gesagt, das sei nicht Schriftlichkeit, das müssen schriftlich sein.
Ja.
Schriftlichkeit davor, dann ist es nicht erfüllt. Sind sie nicht darauf eintreten.
Ich finde es auch lustig, wie so bei den Vorschriften auf Seite Anwalt ist man ganz streng und ganz strikt und ist nichts zu retten, und auf Seite Strafverfolger ist irgendwie alles irgendwie dann nur noch Ordnungsvorschrift. Und
ja gut, wir haben glaube die derbsten Abgründe bei den Behörden haben wir überwunden, wo wir zusammen, ja, wir zwei angefangen haben, digital signierte Eingaben zu machen, hat es teilweise noch die eine oder andere spannende Geschichte gegeben. Und jetzt mittlerweile habe ich keine Probleme. Das
kommt, also am Anfang hast du immer nachtelefonieren, hey, ihr habt eine Sinkermail geschrieben, hey, genau, ihr müsst das abholen.
Genau.
Ah, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht wo, was ist das. Und das war ja noch lange nach dem 2.11 nach der Einführung.
Ja.
Aber heute ist es problemlos.
Genau. Aber bisher ist mir noch kein Entscheid. Also es ist auch schon passiert, dass wir ein E-Go-Fischreiben gemacht haben, und ich habe mich natürlich auch sklavisch an die Fristauslösung gehalten. Aber digital signiert hat mir jetzt noch nie über ein Behördenmitglied etwas zugestellt.
Nein. Was einmal auch erlebst, dass der ein Inkermail-Einschreiben schickt, wo sie dann eine Annahmequittung bekommen. Und dann schreiben sie immer noch an, man soll das bitte noch schriftlich bestätigen, dass man es bekommen hat.
Ja. Gut.
Also, heute Fünfter haben wir das Thema Entscheid der Strafbehörden. Hast du Lust auf eine Anwaltsprüfung?
Okay, willst du mich retraumatisieren?
Wieso ist schlimm gewesen, deine Anwaltsprüfung?
Ja, so. Ich kenne die wenigsten, die schwärmen von ihren Anwaltsprüfungen.
Ah, ich möchte unbedingt nochmal.
Ja, eben.
Also ist
ein lebensbiografisches, eindrückliches Erlebnis gewesen, ja.
Also ist Heiraten leichter als die Anwaltsprüfung?
Gut, das ist jetzt sehr suggestiv, ja. Selbstverständlich. Habe ich mit Repressalien zu rechnen? Nein, Traumatherapie ist hochkomplex. Also gut, versuchen wir es.
Versuchen wir es. Retraumatisierung. Also, terminologisch. Was ist ein Entscheid?
Ein Entscheid ist, glaube ich, ein Oberbegriff für alle Arten von Entscheid.
Genau, behördlicher Entscheid. Genau. Urteil?
Urteil ist, wenn ein Entscheid in der Sache geht.
Genau. Von wem?
Vom Kollegialgericht oder von der Einzelrichterin.
Perfekt. Was ist ein Beschluss?
Beschluss ergeht immer von einer Kollegialbehörde und ist ein Entscheid, nicht in der Sache. Also verfahrensleitend, verfahrenserledigend, ohne Sachentscheid.
Und eine Verfügung?
Und eine Verfügung ist das Gleiche, also verfahrensleitend oder verfahrenserledigend von einem Einzelgericht.
Was ist ein Strafbefehl?
Ein Strafbefehl ist ein besonderes Verfahren nach StPO, keine Ahnung, die entscheiden halt auch etwas.
Nein, das ist eine Art, das ist von einer Staatsanwaltschaft und ist
ein Urteil, ja.
Ist eine Art, wird dem Urteil gleich, wenn man nicht Einsprache hat.
Ja, und es ist ja noch so, beim Urteil erkennt man, oder? Es wird erkannt und sonst wird beschlossen oder verfügt. Also das Erkenntnis ist das Urteil. So habe ich das, so ist meine Eselsbrücke.
In der Anwaltsprüfung?
Ja, wenn man etwas erkennt, dann urteilt man.
Aber hast du sicher nicht deine Eselsbrücke während der Prüfung preisgegeben?
Nein, selbstverständlich nicht.
Eben, aber wir sind jetzt hier in der Prüfung.
Aha.
Also
kannst du sie rausschneiden.
Begründungspflicht.
Begründungspflicht, ja, grundsätzlich muss man Urteil begründen.
Genau,
also
das ist der
alle
Grundsatz.
Arten von Entscheid begründen. Genau. Auch Verfügungen, Beschlüsse kurz begründen.
Mhm.
Und dann gibt es keine Ausnahmen.
Und was ist der Hintergrund? Warum muss man Sachen begründen?
Ja, damit der Rechtsunterworfene erkennt, auf welcher Grundlage er geknechtet wird.
Genau, das ist also Ausfluss vom rechtlichen Gehör.
So kann man es auch sagen.
Wie beurteilst du die Nachachtung von diesem Grundsatz? Verstehen wir einmal, warum etwas so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist, aufgrund von der Begründung, die uns vorliegt?
Gut, also die Begründungen, ich weiss nicht, wie du Entscheidbegründungen liest, aber die lese ich auch so dermaßen quer, weil so viele Textbausteine drin sind. Und in der Regel gab man ganz schnell das Wesentliche und auf die Schlussfolgerungen. Und ja, das ist einmal, das klingt dem Gericht einmal besser, einmal schlechter.
Ja, hängt wahrscheinlich auch von der Qualität des Gerichtsschreibers ab.
Ja, das ist natürlich so, ja. Also kommt immer darauf an, wie. Also ja, außer man hat das Referentensystem, wo natürlich der Referent schon sehr viel begründet. Bei den Einzelgerichten ist es eigentlich der Auditor und die Aufsicht vom Gerichtsschreiber, der das vorschreibt.
Ja, ich würde auch sagen, beim Kollegialgericht Erstinstanz.
Das weiss ich im Fall zu wenig, ist es so, ja. Ich habe nie im Kollegialgericht
geschafft. Es hängt vielleicht vom Referent ab, wie sehr der halt oder in welcher Art der vorschafft.
Aber gerade beim Obergericht und der Referent,
ja,
die
ja.
Referentin schreibt alles selber.
Ja, ja. Ja.
Und da gibt es ja teilweise auch leichte qualitative Unterschiede zu der Erstinstanz.
Gut, aber das liegt ja nicht nur an dem, sondern es liegt auch daran, dass die halt schon auf einem anderen Fundament können aufbauen können.
Gut, also bist du in der Begründung gewesen. Also, die Ausnahme?
Nein, das ist eine Anwaltsprüfung. Jetzt lass mich weiterfragen.
Gut.
Einschränkungen von der Begründungspflicht. Wann kann man auf eine schriftliche Begründung verzichten?
Muss sicher mündlich begründet werden, das Urteil, im Rahmen von der mündlichen Urteilseröffnung. Und dann gab es noch weitere Voraussetzungen, wenn nicht eine unbedingte Strafe bzw. eine Strafe von über 24
Monaten
oder eine freiheitsentziehende Massnahme, oder? Droht.
Mhm.
Ja.
Aber nicht bedingt, unbedingt, das ist nicht erheblich.
Ich glaube einfach ab 24, oder? Geht mehr als 2 Jahre.
Ja. Genau.
Was machst du da? Also, ich versuche dann auch mal so eine Kristallkugel zu lesen, wenn der das Gericht sich dann kurz berät oder kurz den Kopf zusammensteckt oder sagt, man soll kurze Minuten raus, sie entscheiden über das weitere Vorgehen und dann steht, zum Beispiel beantragt der Staatsanwalt 36 Monate teilbedingt und man geht auf Freispruch oder man geht einen Gegenantrag 18 Monate oder so und dann beraten sie es kurz und dann kommt man wieder rein und dann holt es von einem Einverständnis ab für eine schriftliche Urteilseröffnung. Das ist für mich nochmal so ein Indiz dafür, dass vielleicht eher dem Staatsanwalt folgt, wie sie sowieso begründen müssen. Verstehst du? Sonst könnten sie kurz mündlich eröffnen und begründen und dann können sie hoffen, dass
man begründet. Aber sie müssen das dispositiv sowieso mündlich schriftlich eröffnen.
Ja, aber wenn du gerade mündlich eröffnen und kurz begründest, dann hast du die Chance, dass man auf Begründung verzichtet. Machst du die Gedanken nie?
Nein, könnte man jetzt gar nicht in den Sinn.
Ja, wie du siehst. Schon im Podcast ein paar qualitative Unterschiede. Nein, das ist vielleicht ein bisschen zu abgefahren. Aber ich sage es natürlich der Klientin oder dem Klienten nie, wenn ich so Befürchtungen habe, wie sie eh nicht rauskommen an meinen wirren Gedankengang.
Also wirr ist vor allem, dass du deinen Prüfer angreifst und dann die Hoffnung hast, dass du die Prüfung bestehst. Taktische Erwägung ist mehr, wenn verzichtest du auf Begründung? Also oder sie eröffnet dann und dann hast du 10 Tage Zeit, um ein Rechtsmittel ergreifen oder eine Begründung zu verlangen. Hast du zum Beispiel auch schon auf ein Rechtsmittel verzichtet, aber gleich eine Begründung verlangt?
Ja, also es ist so, dass vermutlich bei dir wie bei mir, wenn es nicht klar ist, der Antrag folgt, den man hat, sehr häufig sowieso mal Berufung anmeldet und dann müssen sie sowieso begründen. Dort, wo es einen Freispruch gibt oder wirklich man mit dem Urteil eindeutig vorbehaltlos zufrieden ist, in den seltensten Fällen verlange ich Begründung. Ich habe es jetzt mal am Bundesstrafgericht, wo dann meiner Meinung nach ein wichtiger Entscheid war. Es war nur eine Einzelrichterkompetenz, und ich fand, das ist eine wichtige Rechtsfrage im Zusammenhang mit der Covid-Verordnung, Bussen beim Einfuhr von Gütern etc. Oder beziehungsweise nachher war es eine Hinderung von der Amtshandlung. Egal, aber aufgrund von einer fehlenden gesetzlichen Grundlage, habe ich gesagt, hat einen Freispruch gegeben und dann habe ich Begründung verlangt. Und ich denke, das sind wichtige Entscheidgründe. Und dann hat man dann ziemlich schnell den Gerichtsschreiber angerufen.
Was dir einfällt?
Ja, was mir einfällt, also was jetzt da die Gründe sind. Wir haben ja die Prozessentschädigung voll bekommen, wir haben voll Recht bekommen und haben das schon kurz erklärt. Das ist auch wichtig, dass man die Entscheidgründe schriftlich hat. Das war ein bisschen Hin und Her gewesen, und dort hat man sich dann aber geeinigt drauf. Und das habe ich aber noch erstaunlich gefunden. Ich weiß nicht, ob sie das noch schnell angefertigt haben oder ob das sowieso so war. Die relativ ausführliche mündliche Urteilsbegründung vom Einzelrichter ist Wort für Wort ins Protokoll, ins Verfahrensprotokoll abgeschrieben worden, niedergeschrieben worden. Und nicht so, bei uns haben wir nochmal eine kurze Protokollnotiz. Oder habe ich als Gerichtsschreiber einmal gemacht, der Einzelrichter begründet das Urteil oder so. Und dort ist also Wort für Wort drin gewesen und habe ich das Protokoll bekommen und das hat mir dann eigentlich gelangt. Und du?
Ja,
Sie, Herr Prüfer, schon?
Gegenfrage. Wird immer besser. Dann kommen wir Erläuterung und Berichtigungen von Entscheid. Was kommt Ihnen da in den Sinn, Herr Kollege Münch?
Ja, dafür wünschen Sie mir jetzt auf dem falschen Fuß. Dann müssen Sie mir vielleicht ein bisschen nachhelfen. Ja klar, wie beim Protokoll kann man vermutlich offensichtlich unklare oder
widersprüchliche
Sachen berichtigen. Wobei, also berichtigen kann man jetzt dispositiv, oder? Vermutlich nur, das macht ja sonst keinen Sinn. Ja. Ah, zum Beispiel das 224-Seiten-Dispositiv. Hätten wir auch können berichtigen. Hast du das gelesen?
Nein.
Doch, von unserem geschätzten
Kollege
Götze. Ja. Also nein, hast du den Strafprozess.ch Eintrag dazu gelesen?
Nein, was ist da gestanden?
Aber einfach, also das in einem Entsiegelungsverfahren hat das Zwangsmaßnahmengericht Zürich ein 224-seitiges Urteilsdispositiv erlaubt. Und da hat scheinbar eine kleine Recherche gelangt, um zu zeigen, dass es in sich widersprüchlich ist. Ich glaube, teils Positionen sind gesiegelt und entsiegelt worden. Gesiegelt geblieben und entsiegelt worden.
Ah, also. Okay.
Und das ist natürlich ein klassischer Fall von der von dir jetzt gerade erfragten Erläuterung und Berichtigung von einem Dispositiv.
Nein, ist natürlich für jetzt die Prüfung grandios, dass du so mit praktischen Beispielen kannst aufwarten. Vielleicht noch eine Abschlussfrage.
Vielleicht müsstest du noch die Akte anmelden, dass ich ohne Anwaltspatent offenbar schon reichlich Prozesserfahrung habe.
Seit 20 Jahren. Und zudem auch den Fachanwalt machst, obwohl du gar noch nicht Anwalt bist.
Ich bin erst Kant Fachanwalt, ja.
Also nein, ich bin begeistert, grandios bestanden.
Ich finde, du hast auch eine ganz angenehme Prüfung gemacht. Danke vielmals.